Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tonreisen. Heute nehmen wir Sie nochmals mit nach London, wo vorletzte Woche hunderte Royal-Fans während Tagen die Geburt im englischen Königshaus feierten.
I'd say it's all about the tradition and, you know, this is carrying on a tradition of hundreds of years.
Dann berichten wir aus dem Ostkongo, wo die innenpolitische Lage weiterhin sehr angespannt ist. Statt verhandelt wird wieder gekämpft. Und das hört man auch den Stimmen an, die unsere Reporterin zusammengetragen hat. Wir schauen uns aber auch in der Schweiz um und führen sie zu ganz besonderen Orten, zum Beispiel in die enge Aare-Schlucht im Berner Oberland.
Ja, es ist fantastisch. Also ein schöner Arbeitsplatz habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Die Schlucht ist für mich einfach Balsam.
Und dann ist da noch AIDA am Pfäffiker See im Zürcher Oberland, wo wir kürzlich Probe- und Aufbauarbeiten besucht haben.
Wir hatten echt Vision von Anfang an, dass wir so ein kleines Verona schaffen wollen. Also wir orientieren uns ganz klar an der traditionellen italienischen Operninszenierung. So wissen Giuseppe, wer die eigentlich wollen.
Am Mikrofon begleitet sie Michael Bolliger.
Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
George Alexander Lewis, so heißt der jüngste Spross der königlichen Großfamilie in England. Als Kleinprinz am 22. Juli zur Welt kam, hatte er zuerst noch keinen Namen. Die warteten Royal-Fans durften erst erfahren, dass es ein Knabe sei. It's a royal baby boy. Vor dem Buckingham-Palast wurde traditionsgemäß eine Mitteilung zur Geburt aufgehängt. Und hunderte Britinnen und Briten, Touristen natürlich auch, pilgerten noch in der Nacht dorthin. Auch unsere Reporterin Afra Galati war unter den Royal Pilgern.
Vor dem Buckingham Palast in London. Einige Verkäufer haben bereits das Geschäft mit dem Royal Baby gewittert und preisen lautstark Fähnchen an mit dem Konterfei der frisch gebackenen Eltern. Vor den Gittern des Palastes stehen hunderte Menschen Schlange, um einen Blick auf die Mitteilung zu erhaschen, auf der steht, dass Kate einen Sohn zur Welt gebracht hat und dass es Mutter und Kind gut gehe. Einer, der schon seit längerem ansteht, ist der Brite Jonathan. Warum ist er heute hierher gekommen? Das habe mit der Tradition zu tun, sagt er. So habe man schon in alten Zeiten Royal Babies angekündigt.
I'd say it's all about the tradition and, you know, this is carrying on a tradition of hundreds of years. I mean, the first announcement of the baby was right here, so I think this is the place to come.
Will man diese Tradition sehen, muss man hierher kommen. Es ist schon so oft so passiert und ich finde es toll, dass diese Tradition weitergeführt wird. Etwas abseits der Schlange steht Rachel im kurzen Kleidchen, bedruckt mit dem britischen Union Jack, auf dem Kopf eine knallrote Perücke, einen kleinen blau-weiß-roten Hut. Gestern sei sie den ganzen Tag vor dem Computer gesessen und habe auf News gewartet, seit dem frühen Morgen, als bekannt wurde, dass die hochschwangere Kate mit Wehen ins Spital gebracht wurde. Sie sei eine große Royalistin, erklärt sie, deshalb sei sie hier. Warum ist sie wie viele Briten so fasziniert von Königen, Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen?
It's our country, it's where we're from and it's where I'm born and bred and I love the patriotism.
Es ist unser Land, hier komme ich her. Ich liebe diesen Patriotismus, wenn sie ein großes Fest machen und heiraten. Das letzte Jahr war wunderbar mit dem Thronjubiläum der Queen. Ich habe auch bei der Hochzeit campiert. Die Stimmung ist einzigartig und man trifft Leute aus aller Welt. Solche Sachen ziehen natürlich auch Touristen an. Touristen sind viele hier aus Frankreich, Spanien, Italien, aber vor allem aus Kanada, Australien und Amerika, wie zum Beispiel Tabitha. Die Amerikaner seien schon immer von den Royals fasziniert gewesen, weil es sie in den USA nicht gebe, erklärt sie.
The Royals have always fascinated Americans because we don't have.
Und deshalb ist es einfach spannend, Royal Babies sowieso. Das findet auch Helen. So etwas werde sie wohl nur einmal erleben, erzählt sie. Trotzdem hätte sie sich lieber eine Thronfolgerin gewünscht als einen Thronfolger. Für die Zukunft des Landes wäre es schön gewesen, wenn es zum ersten Mal automatisch eine Königin gegeben hätte. Trotzdem bin ich auch glücklich über einen Jungen. Der Kleine ist die Nummer 3 in der britischen Thronfolge. Wie er heißt, ist gestern noch nicht bekannt gegeben worden. Charles dürfte vorkommen, vielleicht nicht der erste Name, spekuliert Jeff.
Charles will have to be one of the middle names, maybe not the first one, but something
classic. Der Name, irgendetwas Klassisches, Edward Henry, irgendwie so, sagt, wendet sich ab und versucht einen Blick zu erhaschen auf die goldene Staffelei.
Die Reportage von Afra Galati. Und wie gesagt, mittlerweile ist der Name des Knaben bekannt. Charles gehört nicht dazu. Das Royal Baby heißt George Alexander Lewis. Und jetzt in die Schweiz. Im Berner Oberland, genauer zwischen Meiringen und Innertkirchen, liegt die Aare-Schlucht. Seit Jahrtausenden zwängt und schlängelt sich die Aare hier auf einer Länge von 1,5 Kilometern durch die Felswände. In diesem Jahr feiert die Schlucht ihr 125-Jahr-Jubiläum. So lange ist sie bereits für Touristen erschlossen und natürlich gerade im Sommer rege besucht. Jeden Morgen immer als Erste da ist Therese Ott. Sie ist seit 4 Jahren die Schluchtwartin. Andreas Lüthi hat sie beim Spaziergang durch die Aare-Schlucht begleitet und ihr zugehört.
Ja, es ist fantastisch. Also einen schönen Arbeitsplatz habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Wenn ihr am Morgen frei, ganz, ganz einzig in diese Schlucht geht, dann kehrt sie auch. Und dann tue ich meistens in meinen Weg arbeiten, wischen, putzen. Und wenn ich nachher zurücklaufe, dann kann ich das ein bisschen in mich aufsaugen, also ein bisschen Kraft tanken durch mich. Also diese Schlucht ist für mich einfach Balsam. Ich war im Verkauf tätig. Ich habe eigentlich schon seit Jahren etwas gesucht, aber ich dachte, wenn man 60-jährig ist, oder, findet man sowieso nichts anderes. Und meine Tochter ist eigentlich drauf gekommen, die war zuerst Schluchtwart. Und hat gesagt, Mami, das wäre doch etwas für dich, dann kannst du deinen Job wechseln. Und ja, ich dachte, das gibt es ja nicht, mir nimmt doch kein Mensch mehr, oder? Aber es hat geklappt, sie haben mich sofort genommen und ich war da quasi Stellvertreterin von meiner Tochter. Und jetzt hat sie aufgehört, sie hat das zweite Kind bekommen. Und jetzt bin ich gewählt worden als Schluchtwart und mein Mann hat 5 Jahre nicht arbeiten können, aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt darf er auch wieder 50% arbeiten. Und jetzt ist er quasi mein Stellvertreter. Es ist eine strenge Arbeit, es ist wirklich ein Knochenjob. Also wir arbeiten eigentlich nur körperlich. Wir haben ja Ost und West, Eingang, Ausgang. Parkplätze müssen wir pflegen. WC-Anlage auf beiden Seiten putzen. Im Westen hat es einen grossen Spielplatz, müssen wir Mähen pflegen. Es hat Wald, Waldwege pflegen. Die ganze Allee überhalten. Da wird auch viel vorgeschossen, Boden geschossen, und müssen das Zeug zusammenlesen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten wehtut. Vorher, als ich innen gelaufen bin, habe ich also wieder einen halben Sack voll zusammengelesen. Einfach, das ist von Getränkebüchsen, es sind Nasstücher, die sie in den Boden schiessen, oder in Felsen reinwurken, oder Zigarettenpäckchen hinter die Lampe stecken. Es ist eigentlich etwas viel Schlimmeres passiert, und zwar gerade vor 14 Tagen. Es war eine Schulklasse, so mit Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren. Also sie haben sich schon schlecht benommen im Eingang. Die sind uns aufgefallen. Und plötzlich haben wir ein Telefon bekommen, wir müssen sofort in die Schlucht, es fehlen 2 Bretter im Steg. Einfach ein Loch ab, direkt in die Aare, Bretter weg. Und die Kassiererin, Gott sei Dank, die ist sofort auf das Velo und ist mit dem Velo in die Schlucht, zu dieser Stelle. Dann ist noch ein hilfsbereiter Wirt von inner Kirche, der ist Bretter holen und hat dann den Längsweg drauf, bis wir da sind. Die Bretter, was ist passiert, sind nur innen gelegt. Und die haben dann rausgemurkset und alle vorgeschossen. Jetzt, wenn es da Familie wäre, komme ich Kind und die Kinder kümpeln vielleicht vor uns. Ein Kind hat also können abgehen, 6 Meter ab ins reissende Wasser. Weg. Das Schlimmste war, was ich bis jetzt erlebt habe. So etwas Fahrlässiges. In der ganzen Schlucht hat es so Schilder, die erklären, ob das Gestein oder wo man ist. Und jetzt eben hier. Das ist der Ahorifat, der hat sehr viele Ahornbeine, oder? Und ist auch die höchste Stelle. Das ist, hier ist der Felsen 180 Meter hoch, also steile Felswand. Im Frühling die Geologen die Schlucht ja abnehmen, dass man kann öffnen, ohne dass irgendwo eine Gefahr besteht. Und jetzt hier in diesem Felsspalt sehen wir zum Beispiel ein Betonsiegel. Den müssen wir als Schluchtwarte auch beobachten. Und zwar tagtäglich. Und dann müssen wir schauen, ob es irgendwie eine Bewegung gibt. Das hat die Risse drin, oder? Und dann müsste ich das sofort melden. Aber es ist seit Jahrzehnten, also es war nie etwas gewesen. Und gleich muss man es gäng und gäng und gäng wieder kontrollieren. Es ist ja lebenswichtig, oder? Letztes Jahr haben wir noch einen Gast gehabt. Wir sehen vis-à-vis eine ganz steile Felswand. Und wahrscheinlich hat ein Hund ein Gämschi gejagt. Und das ist nachher abgekehrt. Ist dort auf einem Vorsprung bleiben liegen. Dann haben wir den Wildhäter sofort avisiert. Er hat mit dem Pferderohr geschaut und hat gesagt, es sei leicht verletzt. Das erholt sich aber wieder, das Heige zu fressen. Und das ist, ich weiss nicht mehr genau, ist es 12 oder 13 Tage, ist das Gämschi einfach da gewesen. Und als es wieder konnte laufen, hat es alltag probiert, über das Wasser zu schwimmen, auf die andere Seite. Und dann ist dermassen viel Wasser gekommen, tagelang. Es ist einfach alltag, wenn ich morgen frei bin, in die Schlucht komme, ist das Gämschi ein bisschen weiter ab gewesen, aber einfach nicht auf dieser Seite. Also ja, den Sprung in die Freiheit habe ich mitbekommen. Das habe ich richtig gemerkt. Jetzt will sie ins Wasser. Und es war ein bisschen weniger Wasser gewesen, auf meiner Seite. Es hat wirklich anschwimmen. Und irgendwann am Nachmittag haben wir nachher Spuren gefunden, rauf im Wald. Lustig war eben auch, weil das Gämschi immer hier so rum war, haben das natürlich Besucher gesehen. Und die sind also rauf gesagt, ins Bistro und an die Kasse. Wir haben Gazellen gehabt, wir haben Rentiere gehabt, einfach alles Mögliche. Oder tagtäglich x Telefon, ist das Gämschi noch in der Schlucht, geht es ihm gut, ist es gerettet. Also es ist, ja, die 12 Tage waren recht happy gewesen. Wir haben sehr, sehr viele Schweizer, die aus allen Kantonen kommen. Es hat aber auch sehr viele Ausländer. Deutschland, Italien, viele Inder, Japaner, Araber kommen auch. Also es läuft sehr gut. Wir haben ja im Schnitt 140'000 Besucher pro Saison. Wenn jemandem etwas abgeht, oder ein Rucksack, eine Brille, ein Fotoapparat, das ist alles schon passiert, dann ist sein Heim anleiten. Und dann kommen wir sofort. Darum habe ich eben das Seil und den Fleischhaken im Rucksack. Das kann unsere Fischen, Ufenfischen. Wir haben schon da die lustigsten Sachen erlebt. Das Problem ist einfach im Winter. Ich muss gerne Arbeit suchen im Winter. Weil die kurze Zeit sind 5 Monate und die saisonale Schlucht ist 7 Monate. Inzwischen möchte ich gerne noch ein paar Tage Ferien, weil wir haben eigentlich nie einen ganzen Tag frei, oder? Aber wir können zwischen nach Hause ein paar Stunden. Also wir können nicht so. Wenn wir da fertig sind, können wir heim bis am Nachmittag um 2.
Therese Ott hat erzählt. Sie ist die Schluchtwartin der Aare-Schlucht im Berner Oberland bei Meiringen. Sie hörten eine Reportage, die nur aus sogenannten Originaltönen oder eben O-Tönen, wie wir sagen, besteht. Andreas Lüthi, unser Reporter, der Therese Ott besucht hat, sagt selber in diesem Beitrag nichts. Weshalb er diese Reportage aus der Aare-Schlucht so gestaltet habe, schildert Andreas Lüthi im Gespräch mit Ivan Santoro.
Ja, ganz einfach, weil diese Frau so gute Geschichten erzählt. Diese Geschichten sind rund, die sind irgendwie in sich abgeschlossen. Und als ich mit dem Material ins Studio kam, da dachte ich, mein Gott, wie mache ich das nur? Ich hatte eigentlich vor, eine Geschichte zu machen, in der ich selber spreche und dann die O-Töne dazwischen montiere. Aber das war irgendwie fast nicht möglich, weil ich das Gefühl hatte, diese Töne, die sprechen für sich. Und dann entschied ich mich halt, die Töne einfach hintereinander zu montieren und ging dieses Risiko ein, das so zu machen, und das hat am Schluss funktioniert.
Und weshalb ist das überhaupt ein Risiko?
Das Problem im Radio ist, der Redaktionsschluss, der kommt immer früher, als einem lieb ist. Man hat wenige Stunden Zeit. Und dann, wenn man so einen unkonventionellen Pfad begeht beim Gestalten eines Beitrags, dann kann man schnell entgleisen oder merkt, dass das plötzlich nicht funktioniert. Und ja, das hat funktioniert. Das Problem ist, wenn man nur mit den Tönen arbeitet, muss man sicher gehen können, dass es einen roten Faden gibt ins Ganze. Man hat dann nicht die Möglichkeit, irgendwie noch selber etwas zu sagen. Man muss einen Schluss hinkriegen, man muss einen Anfang haben. Man muss auch wissen, dass diese O-Töne in sich funktionieren, dass die Geschichten wirklich aufgehen, dass man nirgends irgendwie reingeredet hat in der konkreten Situation, in der Schlucht zum Beispiel. Und das Problem ist auch, dass man eine Stunde Material jetzt in diesem Fall aufgenommen hat und eigentlich nur, der Beitrag geht ja nur 6,5 Minuten, also das ist irgendwie ein Problem. Da muss man wirklich sicher sein, dass es geht oder zumindest das vermuten, aber das hat, wie gesagt, hat das funktioniert.
Und weshalb hat es denn in diesem Fall funktioniert?
Es ist interessant, wie die Frau, die Schluchtwartin Therese Ott, diese Geschichten erzählt. Sie verbindet eigentlich immer das, was sie konkret tut, also das, die Arbeit in der Schlucht, die verbindet sie mit dem Allgemeinen. Also man muss sagen, dass die Schlucht ist zwar sehr spektakulär und es ist sicher toll, in dieser Schlucht zu arbeiten, aber die Arbeit, die konkrete, ist ja nicht wahnsinnig interessant. Also das geht um Putzen, das geht um Türen aufschließen, zuschließen, Dinge kontrollieren. Und wenn dann eine Auskunftsperson, also die Interviewpartnerin, nicht Geschichten darüber hinaus erzählen kann, die die ganze Schlucht aufleben lassen oder die Faszination dieses Ortes, dann funktioniert das eben nicht. Aber die Frau, die hat das irgendwie zustande gebracht und das auf eine mustergültige Art und Weise, wie man das relativ selten hat bei einem Interviewpartner.
Andreas Lüthi, Autor der Aare-Schlucht-Reportage über seine Interviewpartnerin, die Schluchtwartin Therese Ott.
Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
Sommerzeit, das ist nicht nur Zeit für Ausflüge, wie eben gerade gehört, zum Beispiel in die Aare-Schlucht, sondern auch Zeit für Open-Air und Festivals. Der Pfäffikersee im Zürcher Oberland hat sich in diesen Tagen in eine Art Klein-Verona verwandelt. Direkt am Seeufer ist ein ganzes Open-Air-Theater aus dem Boden gestampft worden und bereits ab Mitte nächster Woche treten auf der Bühne vor der Seekulisse 200 Sängerinnen, Musiker und Statisten auf mit Giuseppe Verdis Oper «Aida». Für diese harmonische Gesangsaufführung braucht's aber erstmal viel Muskeleinsatz und Hammerschläge. 400 Arbeiter haben in den letzten Wochen die Bühne zum großen Spektakel gebaut. Christoph Brunner war bei den Aufbauarbeiten dabei.
Das Opernhaus unter freiem Himmel ist jetzt noch eine Baustelle. Vor der Bühne am See lärmen noch die Bagger, Arbeiter hämmern und schrauben oder tragen Sitzer hinauf auf die große Tribüne. Dort sollen an der Premiere in zwei Wochen dann die Opernfans sitzen. Ganz oben steht Georges Egloff, der Initiant des Opernfestivals. Er verfolgt, wie unten seine Idee, die er vor über zwei Jahren hatte, Gestalt annimmt.
Wir hatten echt Vision gehabt von Anfang an, dass wir so ein klein Verona schaffen wollen. Also wir orientieren uns ganz klar an der traditionellen italienischen Operninszenierung, so wie es Giuseppe Verdi eigentlich wollte.
Und das bedeutet, viele Menschen auf der Bühne, maßgeschneiderte Kostüme, perfektes Licht, großes Bühnenbild, ein 80-köpfiges Live-Orchester und Musik, die berührt. Und das alles ohne Lautsprecher oder Mikrofone.
Das Ziel ist, dass man es akustisch aufführt, das heisst, ohne elektronische Verstärkung. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ja, kann das dann funktionieren? In Verona ist es so, hat es eine Distanz zwischen dem Bühnenrand und dem letzten Platz von 150 Meter. Wir liegen bei 39 Meter und wir haben das getestet, das funktioniert.
Die meisten Elemente des Bühnenbilds stehen noch am Seeufer. Eine Sphinx, Pharaonenstatuen und Obelisken mit ägyptischen Schriftzeichen. Das Bühnenbild ließen die AIDA-Organisatoren in Italien herstellen, sagt Manuel Bossard, der die Aufbauarbeiten koordiniert.
Die werden in Catania gefertigt von einer speziellen Firma, die spezialisiert ist auf so Bauten, die Erfahrung hat mit Opern und so weiter. Und es gibt wenige Firmen auf der Welt, die qualitativ das herbringen. Darum haben wir das aus dem Ausland kommen lassen. Aber man sieht, es lohnt sich.
An diesen heißen Tagen im Pfäffikon hat Manuel Bossard viel zu tun. Jetzt gerade wegen eines großen goldenen Pharaonenkopfs. Er ist das imposante Herzstück des Bühnenbilds und sollte eigentlich längst zusammengesetzt sein. Aber zurzeit steht erst das Kinn mit dem Mund und einem Teil der Nase auf der Bühne.
Es wird riesig, also wird aus drei Teilen zusammengesetzt. Das Ganze wird knapp 8 Meter hoch, nur der Kopf. Und dann, Entschuldigung, jetzt muss ich schnell anrufen. Ja? Ja, eben. Katja muss sagen, wo der Kopf her muss. Nein, die andere Katja.
Der Kopf des Pharaos hat zwar Verspätung, sonst aber sind die Arbeiten am Seeufer vom Pfäffikon im Zeitplan. Nächste Woche beginnen auf der Bühne bereits die Proben der Sänger und des Orchesters. Und während der ganzen Zeit ist der Wanderweg am See freigegeben. Wer also wissen will, wie es klingt, der muss nur unter der Bühne durchspazieren. Am 7. August ist dann die öffentliche Generalprobe und zwei Tage später die Premiere. Nun hofft Organisator Georges Egloff nur noch, dass das Wetter mitspielt.
Wenn es regnet, nur schon tröpfelt, findet es nicht statt, dann wird es verschoben. Weil wir haben nicht wollen, wie bei anderen grossen Veranstaltungen, dass das Orchester in einem Zelt drin sitzt und verstärkt ist, sondern wirklich den pure, echte Opergenuss vermitteln. Und das geht nur, wenn es draussen sind.
Der Vorverkauf läuft gut. Deshalb ist Josh Egloff überzeugt, die AIDA am Pfäffikersee wird ein Erfolg. Und schon jetzt ist klar für ihn, wenn die Gemeinde Pfäffikon und der Kanton Zürich einverstanden sind, dann bleibt die erste Ausgabe seines Festivals nicht die letzte.
Christoph Brunner über den Aufbau für AIDA, Open Air Oper am Pfäffikersee. Übrigens, dieser goldene Pharaonenkopf lieferte jüngst gleich nochmal Schlagzeilen, als er vom Wind umgekippt wurde. Nicht weiter schlimm meldeten die Organisatoren, nachdem das 600-Kilo-Teil wieder aufrecht stand. Das war Tonreisen, die Reportagesendung auf SRF 4 News. Die nächste Ausgabe wieder auf diesem Sender in 2 Wochen. Sie finden uns auch im Internet auf srf4news.ch oder als Podcast auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die App dafür heißt Radio SRF. Durch die Sendung führte heute Michael Bolliger. Und jetzt als nächstes aktuelle Nachrichten.